wenn du das und das erreichen möchtest, was bist du denn auch dafür bereit einzusetzen? Ne? Wenn mich Leute fragen, oh, das Leben, was du führst, das will ich auch. Dann sage ich, hey, an welchem Punkt von meinem Leben möchtest du denn einsteigen?
Ne? Oh, das ist spannend.
Ja, aber das ist ja dann die Frage, ne?
Was war denn dein Preis, um jetzt dieses Leben zu führen?
Fangen wir mal an. Mein Vater ist gestorben, da war ich 8. Meine Mutter, waren 5 Kinder, die hat uns alle großgezogen. Ich war ja auch 21 Jahre selbstständiger Dachdecker, 20 Mitarbeiter. Für mich war es einfach so, ich bin auch mit dem Druck nicht klargekommen, für so viele Leute verantwortlich zu sein. Und dann denkst du, hey, wo möchtest du wirklich hin?
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. In dieser Folge spreche ich mit Peter Lüsicke. Er hat es sich zum Beruf gemacht, die Unterwasserwelt mit seiner Kamera einzufangen. Dieser Beruf hat ihn rund um den Globus geführt. Kaum einen Ort hat er bisher noch nicht gesehen. Und ganz im Gegenteil, Orte, an denen besondere Dinge passieren, ziehen ihn natürlich magisch an. So taucht er mit hunderten Riffhaien gleichzeitig oder springt in Südafrika beim Sardine Run ins Wasser, wenn Abermillionen von Sardinen, von Haien, Delfinen, Seevögeln und zu guter Letzt von riesigen Walen verschlungen werden. In dieser Folge sprechen wir natürlich über diese besonderen Momente, die er unter Wasser erleben und auch festhalten durfte. Wir sprechen aber auch über seine Zusammenarbeit mit anderen Menschen aus diesem Metier. Er ist Teil von Behind the Mask, einem Kollektiv von Unterwasser-Filmemachern. Und vielleicht habt ihr ja auch die Folge mit Florian Fischer gehört, einem der Gründer von Behind the Mask. Wir haben über die Härte der Natur gesprochen, aber auch über die Rolle von uns Menschen auf diesem Planeten. Denn Peters Arbeit bringt es mit sich, dass er dort einige sehr intensive Einblicke bekommen hat. Aufgenommen wurde diese Folge ebenfalls auf der Messe Boot, in unserer kleinen Podcast-Box. Tatsächlich habe ich in meinen Originalaufnahmen doch ganz schön viele Hintergrundgeräusche von der Messe drauf gehabt, die mir persönlich das Zuhören nicht gerade leichter machen. Deswegen habe ich die versucht rauszuarbeiten, das hat auch ziemlich gut geklappt. Allerdings ist an der ein oder anderen Stelle unser Lachen auch mal ein bisschen leiser geworden oder die Satzenden reißen ein ganz klein wenig ab. Ihr werdet das wahrscheinlich überhaupt gar nicht merken und ich bin da übersensibel, aber ich wollte es euch trotzdem kurz erklären. Außerdem glaube ich auch, dass mich dieser Messealltag zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Interview geführt hatten, schon so ein bisschen aufgerieben hatte. Und ich habe das Gefühl, ich war da mal wieder ganz schön kritisch mit Peter. Aber kein Problem bei ihm. Er hat da so cool drauf reagiert, dass ich am Ende eigentlich sogar froh darüber bin, an manchen Stellen nochmal genauer nachgefragt zu haben. Ihr könnt euch also auf ein Gespräch freuen zwischen wunderbaren Momenten und sehr eindrücklichen Momenten, die Peter im Ozean erlebt hat und von einer ganz besonderen Lebensgeschichte, nämlich der vom Unterwasserfilmer Peter Lüsicke.
Werbung.
Wenn ich mit den Helden der Meere spreche, bekomme ich oft große Lust, selbst loszuziehen und das Meer in all seinen Facetten zu erleben. Dieses Jahr habe ich mir genau diesen Traum erfüllt. Ich bin in eine abgelegene Region in Indonesien gereist, um dort spektakuläre Korallenriffe zu betauchen. Mir war schnell klar, für so eine Reise brauche ich eine Tauchversicherung. Auch meine Freunde haben mir diese dringend empfohlen, denn ein Tauchunfall kann nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich teuer werden. Bei meiner Recherche bin ich auf die Divecard von Aquamed gestoßen. Die Aquamed Divecard bietet mir einen optimalen Schutz auf meinen Tauchreisen und sogar noch darüber hinaus, denn sie beinhaltet zusätzlich eine Auslandsreisekrankenversicherung. Es ist also egal, ob ich im Tauch- oder zum Beispiel im Surfurlaub bin, mit der Divecard bin ich auf allen Reisen abgesichert. Besonders stark finde ich den medizinischen Service. Über die 24/7 Aquamed Notruf-Hotline erreiche ich weltweit jederzeit einen Arzt oder eine Ärztin in meiner eigenen Sprache. Und im Ernstfall kümmert sich das Aquamed-Team aus Bremen um alles. Vom Transport zur Druckkammer bis hin zum Rücktransport nach Hause. Besonders beruhigend finde ich, ich muss kein Geld vorstrecken. Aquamed übernimmt die Kosten direkt. Ich selbst habe als Gelegenheitstaucher die Divecard Basic für 60 € im Jahr, bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis ein absoluter No-Brainer. Wenn du also deine nächste Auslandsreise planst, dann freu dich auf das Abenteuer und lass dir die Sorgen drumherum durch die Divecard und das Team von Aquamed nehmen. Mehr Infos findest du unter dem Linktree in den Shownotes. Hallo Peter.
Hallo.
Ich habe zur Vorbereitung auf unser Gespräch mal deine Instagram-Timeline durchgescrollt. Und man muss einfach sagen, es ist unfassbar, was man da alles an Videos sieht. Also ich hatte in der Vorbereitung zugegebenermaßen so ein bisschen Stress und habe gedacht, versuch mal irgendwie so schnell wie möglich durchzukommen. Weil in der Regel habe ich ja Gäste, die ich so spannend finde, dass ich dann immer in so ein Rabbit Hole abtauche und dann auch wirklich Lust darauf habe, mir Zeit zu nehmen und mich einzulesen und die Filme anzugucken und all das zu tun. Da wollte ich es eigentlich knapp halten, aber ich bin wirklich in deiner Timeline bin ich richtig versunken. Und mal angenommen, es gäbe eine Person, die dich vorher überhaupt noch nicht kennt und sagt, zeig mir mal eines deiner Bilder.
Oh wow, das ist natürlich super schwer. Ich bin eh überhaupt kein Freund von so sagen, hey, was ist das Beste oder was war dein bestes Erlebnis oder was ist deine beste Aufnahme?
Okay, dann kann ich mein Skript hier wegschmeißen.
Ja, aber da wird meinem Ganzen immer ungerecht. Was ist jetzt gut? Wenn ich das Glück habe, mit Hunderten von Hawaii zu tauchen oder in der Baja California mir so ein Schwarm Mobulas kommt oder das kann man einfach alles nicht vergleichen. Es sind einfach alles schöne Erlebnisse und ich möchte keins davon missen.
Also das heißt, du würdest der Person dann gar nichts zeigen?
Das ist jetzt nicht fair. Nee, natürlich. Aber einmal hatte ich wirklich das Glück, Buckelwale beim Tauchen einzutreffen. Und das war einfach auch eine mega Aufnahme bei den Tauchern noch davor. Einfach so, wie man es sich einfach wünscht. Das war einfach ganz cool. Das war in Französisch-Polynesien zur Nicht-Buckelwalzeit. Okay. Und es war einfach, eigentlich war ich am Film. Französisch-Polynesien ist halt bekannt für die Riesenpopulation an grauen Nilpferlen. Und ich war einfach auch am Film. Und ja, wie es halt auch mal ist so beim Tauchen, man macht ja auch Jokes und man ärgert sich mal gegenseitig und dann schwimmt man mal auch absichtlich durchs Bild und sowas. Ich war eine Herde, sagt man gar nicht, ein Schwarm, grauer Riffhaie zu filmen. Und dann sah ich so meinen Kumpel so aus dem Augenlicht so an mir vorbei. Ich denke, ja, du kannst mich mal, ich zieh dich einfach raus. Ich dachte, der ärgert mich. Und dann gucke ich auf einmal und dann kommt der Buckelwal direkt daher geschwommen.
Cool. Also das heißt, ihr wart am Riff dann und der ist dann ganz flach übers Riff geschwommen.
Oder? Am Riff, am Kanal, er ist wirklich perfekt und dann über diesen Schwarm Haie auch noch weg, der sich natürlich dann auch ein bisschen vertrieben hat, aber das war so ein, ja, Jackpot. Also was man wirklich wahrscheinlich nur einmal im Leben hat. Selbst so viel wie ich tauche oder so viel wie ich unterwegs bin, dass man das nicht jeden Tag oder dass das nicht alltäglich ist. Das ist schon wirklich gut.
Ja, cool. Und damit springen wir mal in die erste Kategorie.
Abenteuer Ozean.
Ich habe das Gefühl, gerade wenn ich so deine Videos durchscrolle, du warst ja schon überall. Ich habe mich natürlich gefragt, an welchen Orten hängen wir uns jetzt auf? Mhm. Und ich habe mir da zwei rausgesucht, wo ich glaube, dass wir da unbedingt mal hingucken müssen. Aber wenn ich dich fragen würde, über welchen Ort sollten wir unbedingt sprechen, weil er für dich so besonders ist, welcher wäre das? Ich weiß, du magst diese Fragen nicht. Aber ich will es jetzt zumindest nicht verpassen. Vielleicht hast du ja so, gibt's ja wirklich so einen Ort, der dir ganz aktuell gerade so...
Den gibt's sogar. Oh. Also... Wie gesagt, man kann nicht die, oder viele Plätze sind gut. Ich sag mal, man kann nach Galapagos hinfahren. Und wenn Galapagos wirklich, man hat gute Condition, gute Bedingungen, ist das eigentlich vom Tauchen her unschlagbar. Genauso gilt das für Malpelo, für Kokos, also als Großfischfan. Aber ich mag einfach unheimlich gerne Französisch-Polynesien, weil da bin ich das erste Mal 1999 gewesen und seitdem fast jedes Jahr einmal. Und ich bin noch nie zurückgekommen und es war nur gut. Es war immer irgendwie überragend. Und so bin ich auch damals auf das Land gekommen oder auf den Tauchspot da, Tuamotus. Da habe ich auch Dinge drüber gelesen, die konnte ich eigentlich nicht glauben. Und dann wollte ich da unbedingt hin.
Was hast du gelesen? Was waren die Legenden, die sich...
Hunderte von Haien, kristallklares Wasser, Kanäle, Fisch ohne Ende. Und das hat mich natürlich gereizt. Und dann habe ich das gelesen und dann war es überhaupt gar nicht möglich. Und dann habe ich einen französischen Tauchlehrer gefunden, der da gerade anfing, eine Tauchbasis zu bauen.
Wann war das denn?
1999.
Ah.
Da haben wir teilweise Expeditionstauchgänge waren das dann, ne, erkundet.
Und was habt ihr dann damals gefunden, 1999, in diesen Riffen?
Also alles, was ich vorher gelesen habe. Also das meiste ist natürlich Kanaltauchen. Man taucht in diesen Kanälen.
Vielleicht musst du noch mal kurz erklären, was für ein Kanal das ist.
Das sind keine Inseln, an denen man taucht, sondern sind Atolle. Und diese Atolle haben halt Öffnungen, manchmal eine, manchmal zwei.
Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Kringel, der unter Wasser ist. In der Mitte mit Wasser gefüllt, da kann es auch mal tiefer wieder werden.
Im Grunde ist es ja ein Vulkan. Man muss sich so vorstellen, dass der Vulkan ausgebrochen ist, dann hochgekommen ist, aber dann wieder in sich zusammengefallen. Und der Ring außen drumherum, das ist dann das Riff und das ist der Rand von dem Vulkan eigentlich.
Genau.
Und der steht dann oder guckt dann aus dem Wasser raus, teilweise nur 1-2 Meter, manchmal auch liegt es auch knapp darunter und dann durch Ebbe und Flut steht es auch schon mal da drüber. Aber durch die Gezeiten haben wir dann in diesen Kanälen extreme Strömungen.
Weil es in diesem Ring kleine Unterbrechungen gibt, wo dann das ganze Wasser bei Ebbe und Flut immer durchrauscht und diese kleinen Öffnungen dann zu größeren werden und dann bilden sich diese Kanäle.
Und, ja, genau. Und dann hat man halt diese einlaufende oder auslaufende Strömung, wobei es da nur bei einlaufender Strömung eigentlich in der Regel taucht man. Das gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist eigentlich hat auch den Grund, weil wenn es auslaufende Strömung ist, ist es schlechtere Sicht, weil das ganze Sandwasser aus der Lagune ist es halt so eine milchige Suppe.
Mhm.
Und bei einlaufender Strömung hat man das klare Wasser und dann hat man die gute Sicht dann halt auch im Kanal und man kann nicht aufs offene Meer hinausgetrieben werden.
Genau.
Das sind halt diese Vorteile.
Und dein Ziel ist es dann wirklich, zwischen möglichst vielen Haien zu tauchen?
Ja, man kann da eigentlich gar nicht ohne Haie tauchen. Haie sind da wirklich, durch diese exponierte Lage gibt's da Kanäle, da sind 500, 600, 700 Haie. Als Hai-Liebhaber ist das schon einfach was extrem Besonderes.
Wie geht man mit 600 bis 700 Haien um? Also ich war jetzt die letzten Jahre auf Expeditionen mit dem Ocean Collective mit Blauhaien im Wasser und da heißt es schon, behalt den Hai im Auge, lass dich nicht von hinten überraschen, die sind schon auch mal ganz schön neugierig und ne, da habe ich gemerkt, so ein Hai, das ist am Anfang herausfordernd, kriegt man ihn schnell hin, wenn es 2-3 Haie werden, dann muss man schon ganz schön wach sein, wenn das 600 sind, die kannst du ja gar nicht im Auge behalten.
Eigentlich nicht. Wobei die relativ stationär sind. Aber es ist auch eine andere Geschichte, ob ich mit einem Blauhai tauche oder mit einem grauen Riffhai.
Also man kann eigentlich sagen, die machen so ihr Ding und du als Taucher kannst zugucken, genau. Aber die werden jetzt und sich nicht sehr für dich interessieren.
Es ist auch total egal, ob ich jetzt mit einem grauen Riffhai oder mit 100 tauchen. Die sind eh in ihren Formationen und die lassen sich da auch nicht stören. Das ist total tiefenentspannt. Eine andere Geschichte ist, wenn man dann bei Nacht mit denen taucht. Da geht's dann natürlich anders zu. Dann fangen die an zu jagen und da gehört schon eine gewisse Erfahrung zu, das überhaupt zu machen. Mittlerweile wird zwar auch mehr angeboten, auch wie es fast überall ist, dass auch Unerfahrene oder Taucher irgendwo mitgenommen werden, nur um, ja, wahrscheinlich ist es auch ein Business, um dann die Plätze zu füllen und dann passiert natürlich auch schon mal was, aber nie, also in dem Kanal selber, es gab schon Bisse. Deshalb machen es auch viele nicht mehr. Auch viele Tauchguides, die ich da gesprochen habe, die ich kenne, die sagen, nee, das kannst du machen für mich, was du willst. Ich finde das halt auch toll, aber ich gehe da nicht mehr ins Wasser, weil einem Tauchguide ist in der Hand gebissen worden und der war mit seiner Freundin da und die Freundin halt auch. Nichts Wildes, auch eine Narbe auf der Fläche, aber wenn das mal so ist und wenn man mal selber dabei war, wenn jemand vom Hai gebissen wird, du kannst es ja nicht einschätzen in dem Augenblick. Wie tief ist die Wunde? Was ist da jetzt überhaupt? Eigentlich muss man es auch gar nicht machen, weil durch diese Unerfahrenheit und durchs Fehlverhalten der Menschen kriegen die Haie wieder diesen schlechten Ruf. Am Ende sind die Haie wieder schuld, nur weil... Wenn in Afrika einer einen Löwenrudel sieht und da steigt einer aus dem Auto aus und da wird gefressen, da sagt doch keiner, die Löwen sind schuld.
Hm.
Ja. Da sagt doch jeder, was macht der Idiot da, warum steigt er aus? Und andersrum, wenn Taucher ins Wasser gehen oder Schwimmer und die begeben sich auch direkt da vor Ort, dann sind es auf einmal dann wieder die Haie. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ist aber auch schwer, gegen diese Meinung immer anzukämpfen.
Ja, verstehe ich. Tatsächlich wurde mir auch schon gesagt, dass ich unbedingt mit dir über Französisch-Polynesien sprechen soll. Als ich mir deine Videos da angeguckt habe, sind mir nicht nur die Haie aufgefallen, sondern auch die Buckelwale, was du am Anfang ja schon mal angerissen hast. Und es gibt da so ein Video, der schwimmt, glaube ich, unter dir, der Buckelwal, und singt.
Mhm.
Also nicht er singt, sondern er singt sein Lied. Und also das sieht fast unecht aus, als wäre dir im Weltall begegnet euch.
Ja, wahrscheinlich, weil es sich auch so anfühlt. Also es ist ja auch, egal wie gut ich es versuche einzufangen, man kann es nie bildlich so wiedergeben, wie es in Wirklichkeit ist. Aber es ist dann schon was Besonderes, ne? Wenn man, und wer schon mal so einen Buckelwalgesang gehört hat, jeder sagt, hey, das fühlst du richtig im Bauch, im Körper. Der ganze Körper nimmt dich da mit, und solche Sachen wiederzugeben, ist natürlich schwierig.
Mm, ja. Einen der Orte, die ich gerne mit dir noch besprechen würde, weil das Video, das ist für mich mindblowing, ist der Sardine Run in Südafrika. Kannst du uns mal erklären, was sich dort abspielt und wie ihr das dann, also vielleicht erklärst du erstmal das Phänomen und dann sprechen wir darüber, wie du es eingefangen hast.
Okay, der Sardine Run ist eigentlich die größte Tiermigration, die wir ja auf dem Planeten haben, auf jeden Fall bekannte. Und da ziehen Millionen von Sardinen an der Küste von Südafrika vom Süden in den Norden an der Küste entlang und locken da natürlich jede Menge Prädatoren, Jäger an, ob es Delfine sind, ob es Haie sind, ob es jede Menge unterschiedliche Vögel, Tölpel. Das ist eigentlich, um dieses Phänomen mitzuerleben, ist das natürlich auch eines der, auch für mich, intensivsten Zeiten selber oder die ich so erlebt habe. Das Erste, was man sagen muss, es ist dann, man ist zwar in Südafrika, aber morgens ist es dann schon mal 3-4 Grad nur warm. Und wenn man abends wiederkommt, hat man eigentlich keine Chance, seinen Tauchanzug, den man anhatte, wenn der nass ist, irgendwie trocken zu kriegen. Und dann stehst du halt morgens irgendwann um 5:30 auf, versuchst dann so kurz wie möglich deine Zeit zu halten, aber wenn du dir dann auch zusammen das Zimmer teilst, jeder will dann eben ins Bad und will dann noch schnell oder holt dann schnell noch den Anzug rein, damit er ein bisschen warm ist oder dass man dann reinkommt, dann versucht man schnell, möglichst schnell noch eine Tasse Kaffee oder ein bisschen zu frühstücken und dann stehst du auf einmal schon am Steg. Ja, dann geht's los. Und da ist man an dem Steg, das ist eigentlich eben ein Fluss, der dann im Ozean, im Meer endet oder mündet. Ist es ja genau. Und da fängt dann die erste richtige Challenge an. Man packt dann erstmal alles schön zusammen, verstaut alles. Die Schlauchboote haben auch Schlaufen, wo man die Füße reinstellt. Und irgendwann denkt man sich, wofür ist denn das alles? Und wenn man dann an diesen Punkt kommt, merkt man genau, durch diese Dünung durchzufahren, ist schon, das kann schon richtig heavy sein. Dann muss auch jeder definitiv eine Schwemmweste anhaben. Da gibt's keins und auch wirklich in die Schlaufen rein.
Wie hoch waren die Wellen, als ihr da wart?
Ach, das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, aber 4-5 Meter ist es da wirklich.
Und also man stellte sich vor, 2 bis 3 Stockwerke kommen auf einen zugerollt und da musst du irgendwie vertrauen, dass der Captain, der Skipper einen da schon gut durchmanövriert.
Der sucht sich dann genau den, wo die Welle gebrochen ist. Und in dem Augenblick fährt er dann drüber und dann ist er halt zwischen zweien.
Ja.
Und das Gute ist, dass er jederzeit zurück kann. Also das ist dann relativ einfach. Da kannst du dann mit den Wellen rein. Aber weiter rauszukommen, musst du dann das nächste erwischen. Und dann kann es mal sein, du bist schon über zwei drüber und du schaffst die dritte nicht. Dann fährt er wieder zurück, dann fängst du wieder von vorne an. Das passiert dann auch schon mal ab und zu. Es ist dann schon ja, nicht so ohne. Und man merkt auch richtig, wenn man es dann geschafft hat und dann ist man auf quasi etwas ruhigerem Gefilde und jeder atmet erstmal durch und zieht dann die Schwimmweste aus und denkt sich, war es schlimm? Nee, natürlich nicht. Ja, und dann geht's halt weiter. Dann fängst du halt relativ schnell an zu suchen, die Sardinen. Meist unterstützt dich dabei auch so ein Leichtflugzeug, die Regionen abfliegen und die einem dann helfen und dann sagen, hey, in die Richtung muss man. Eigentlich fängt dann das Warten an. Man kann Glück haben, dass es relativ schnell losgeht. Aber Tatsache ist, wenn es losgeht, das merkt man. Weil dann geht's nicht lange, hey, habt ihr euch alle festgehalten, sondern der Captain haut einmal Gas rein und dann ist es egal. Da geht's sofort los. Und da bist du am Gucken. Wir sind damals auch mit kleinen Stage getaucht. Wir hatten kleine Tauchflaschen dabei, damit wir ein bisschen unter Wasser. Dann versuchst du, während du fährst und gegen die Wellen schlägst und machst und versuchst du, die Flasche auf den Rücken zu kriegen, dass du deine Flossen ankriegst, dann musst du ja auch noch deine Kamera haben. Dann ist es ja auch so, dass wir haben da mit Red-Kameras gefilmt und bei denen ist es so, du brauchst ungefähr fast eine Minute Vorlaufzeit, bis die hochfahren. Also man schaltest ein und dann ist nicht ein, zwei Sekunden später kann man filmen, sondern du brauchst so eine knappe Minute, bis es, und dann siehst du ja auch irgendwie das auf dich zukommen und denkst dir, wann drückst du auf den Knopf? Du willst ja auch keinen Akku oder irgendwas verschwenden, sondern auch nicht zu früh anmachen. Und diesen Punkt, und dann denkst du, jetzt ist es alles soweit, jetzt wird es gleich kommen, und dann kommst du an und dann sagt der Captain, oh sorry, game over. Weil auf einmal hat sich der Baitball aufgelöst und es lohnt sich nicht ins Wasser zu gehen. Und dann fängt man halt von vorne wieder an. Das gehört halt auch dazu. Aber wenn in dem Augenblick, wo man dann wirklich ins Wasser kann, ist das auch ein Gefühl auch von Kraft, von also extremer Power. Was mich auch mit am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist einfach auch der Sound unter Wasser. Du hörst wirklich, die Vögel schlagen ein wie Bomben. Wirklich knallt das. Du hörst im Hintergrund irgendwelche Buckelwale. Du hörst die Delfine und ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe oder ob es auch wirklich so ist. Und man spürt auch die Wucht von dem, wenn die Delfine da auf einmal zu Dutzenden reinschießen und das ist dann schon so extrem intensiv, dass es man eigentlich, oder ich sehr dankbar bin, dass man dann auch die Kamera hat und es eigentlich hinterher nochmal wiederholen kann, dieses Gefühl, und man es einfach nochmal miterleben kann. Das Schöne ist natürlich, es gibt Leute, die fahren da raus, die haben am ersten Tag, die haben alles. Wir waren 4,5 Wochen ungefähr da und wir hatten 4 richtig gute Tage und da waren wir eigentlich super dankbar drüber, dass das so genial ist. Aber was auch dazu kommt, die Region ist so voller Leben, da ist es nicht nur der Baitball, den man sieht. Natürlich möchte jeder diesen Baitball haben, aber ich habe da innerhalb von einer Stunde mehr Delfine gesehen, wie ich mein ganzes Leben davor. Weil das so viel und so, ja, unbeschreiblich einfach. Und aber auch unheimlich viele Buckelwale, die wir gesehen haben. Das ist einfach genial. Aber auch wieder auf das Wetter, was ich auch erlebt habe, was ich vorher noch nie gekannt habe, dass innerhalb von 5 Minuten von wirklich strahlendem Sonnenschein, spiegelglattes Meer, eigentlich perfekte Bedingungen, aber kein Vogel am Himmel, kein Delfin zu sehen, innerhalb von 5 Minuten die Wellen 6, 7, 8 Meter hoch waren, was jetzt gar nicht so schlimm ist in einem Schlauchboot, das geht da relativ mit, und auf einmal voller Action und man in dem Augenblick die genialsten Erlebnisse damit gehabt haben.
Was ich nochmal spannend fände, wie läuft dieser Tauchgang ab, wenn du dann auf den Knopf der Red gedrückt hast und sie ist hochgefahren und dann springst du ins Wasser und du siehst erstmal nur hier, die Vögel sind da, es kocht an der Oberfläche, du hast vielleicht Delfine springen sehen, I don't know, aber dann springst du rein. Kannst du uns dann so mal mitnehmen, wie du einen solchen Tauchgang erlebst, von du kommst da rein bis hin zu der Baitball ist komplett verschwunden?
Es ist so, dass man wirklich gut tariert sein muss. Also es muss schon mal wirklich so sein, dass man perfekt tauchen kann. Also und eigentlich habe ich es immer so gemacht, dass ich ein bisschen überbleit war, dass ich sofort untergegangen bin. Man ist dann ein wenig angewiesen. Wir hatten immer noch einen Guide mit dem Wasser. Es gibt auch so Verhaltensregeln, weil die meisten Sardinen, die meisten kennen ja so eine Sprungschicht auch unter Wasser. Ab einer gewissen Tiefe wird dann halt das Wasser kälter und dann hat man so einen Bereich, wo es ganz schlechte Sicht ist, wo es so kriselt das Wasser. Und so einen Bereich hatten wir quasi nicht von oben nach unten, sondern von so quasi von links nach rechts. Und der Baitball sich häufig in diesem, genau in diesem Bereich bewegt hat. Und wenn man es geschickt macht, musste man das, weil man ja die gute Sicht haben wollte, hat man immer gesehen, dass man halt in dem Bereich war, wo die Sicht nicht so gut war, dass man dann in das Blaue reinfilmen konnte. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht zu nah an den Baitball rankommt. Weil man merkt man auch sofort, die Jäger hören dann auf einmal auf zu jagen und stellen ihre Aktion ein. Wenn man sich weiter wegbewegt, dann geht's dann wieder gleich weiter. Plus, dass die Sardinen auch nicht ganz blöd sind, sondern manchmal auch die Nähe suchen. Also, dass die dich einfach umschweren, schwimmen. Und wenn die Haie oder die Dings das dann zu spät merken, ist es auch kein angenehmes Gefühl. Also, das kann dann auch schon mal passieren. Meist ist es auch so, wenn es richtig losgeht, dann feuert's dann aus allen, sag ich jetzt mal, aus allen Rohren. Dann hält man das irgendwie auch nicht auf, habe ich dann immer das Gefühl. Und dann gehört ein bisschen Glück dazu, dass der Baitball halt einfach je stationärer ist, je weniger ich schwimmen muss, desto perfekter ist das natürlich. Und wenn der sich zu schnell bewegt, hat man eigentlich gar keine Chance. Das ist auch sehr häufig, dass irgendwo ein Baitball ist und wo der Captain dann gesagt hat, hey, es macht überhaupt gar keinen Sinn, der ist viel, viel zu schnell. Dann versucht man das manchmal auch dann zu gucken, in welche Richtung bewegt man sich. Man bewegt sich davor, dann hat man mal die Chance, eine kurz zu sehen oder so, aber das ist nicht so das Perfekte. Also es ist schon die ganze Zeit so auch so ein bisschen Pokerspiel dabei. Und der Wunschgedanke eigentlich war, oder man hat ja gewisse Bilder, wenn man so ein Projekt angeht, was möchte man? Halt der Wal, der in diesen Baitball reinschwimmt. Hm. Und durch die, bis du merkst, was richtig passiert, ist es auch schon wieder fast vorbei. Also wenn was Unerwartetes kommt und bis der Kopf wirklich
realisiert hat,
was es ist, dann ist es eigentlich schon ein, zwei Sekunden, ist man dann schon wieder weiter.
Das ist, ja. Du hast vorhin ja auch diese Unübersichtlichkeit beschrieben, wenn es dann so richtig losgeht und wenn man dann mitten im Baitball landet, kann man dann auch so ein bisschen in die Schusslinie geraten. Und auf dem einen Video, wenn ich mich da nicht getäuscht habe, sah es auch so aus, als ob einer vom Hai in die Schulter gebissen wurde.
Ja, das war der Toni, aber da war es auch wieder nicht der Hai schuld, sondern
wenn man sich beim Essen dazwischen schmeißt, dann
das hat noch nicht mal damit was zu tun gehabt unbedingt. Das war so eine Situation, wir sind dem Baitball hinterhergejagt oder ging's und dann alle ins Wasser. Und der Fehler lag eigentlich davor. Toni war eigentlich derjenige, der für die Aufnahmen an Bord zuständig war, alles, was über Wasser war. Und wir hatten eigentlich alles im Kasten. Da haben wir natürlich gesagt, hey Toni, du musst jetzt mit auch ins Wasser. Und natürlich musst du das auch erleben. Und er hatte dann selber keinen eigenen Wetsuit dabei. Und den er sich ausgeliehen hatte, da fehlte hinten dieser Zipper.
Ja.
Diese Leine. Und da hatten sie wie so ein, bei uns sagt man so ein Wurstband, so ein einfaches helles Band genommen.
Ja.
Und durch das Schwimmen haben die irgendwie die Haie da registriert, hey, wie eine Sardine, und dann sind die da hinterher. Und dann war ich noch dahinter und sag noch, hey Toni, doch so am Schreien. In dem Augenblick dreht er sich halt auch rum und der Hai erwischt ihn so, fädelt so ein bisschen in den Wetsuit ein und hat halt die obere Haut aufgerissen so ein bisschen. Und jetzt hat er eine schöne Narbe. Aber wie geil ist das, so eine Narbe zu haben?
Ja. Es gibt auf jeden Fall schlimmere Narben, das stimmt.
Werbung. Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen. Mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken. Viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen, oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan-Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan-Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan-Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei. Und wenn du dich mit dem Stichwort Helden der Meere 1x1 bei Pan-Ocean Photo meldest, bekommst du einen Online-Einsteiger-Workshop zur Unterwasserfotografie geschenkt.
Wenn du das alles so filmst, dann ist das ja alles groß, ganz schön spektakulär, aber ein Stück weit ja auch durchaus mal die Grausamkeit der Natur, die da deutlich wird. Die Natur funktioniert halt so, wie wir das schon früher bei König der Löwen gelernt haben, der ewige Kreis mit Jägern und Gejagten. Und irgendwie ist da auch mir eines deiner Videos in der Timeline aufgefallen, was mich irgendwie total bewegt hat. Und zwar war das das Video von einem Barracuda, dem von hinten so die Schwanzflosse und noch so ein Teil seines Körpers abgebissen wurde, der aber noch am Leben war, aber ohne seine Schwanzflosse nicht mehr schwimmen konnte, sondern eher so hilflos im Wasser trieb. Und andere Fische das realisiert haben und dann ankam und an der Stelle, wo der Körper eh schon quasi aufgeknabbert war, dann angefangen haben, ihn von hinten da aufzufressen, während er noch lebte. Und irgendwie, das hatte für mich so eine Grausamkeit in dieser Szene. Wie erlebst du solche Momente?
Also ich weiß, dass es halt ein Video ist, was extrem viele unterschiedliche Meinungen hervorruft. Ich persönlich, weiß ich jetzt nicht, emotionslos will ich jetzt nicht sagen, aber Tatsache ist doch, wie viel Grausamkeiten jeden Tag passieren, die viel schlimmer sind. Und hier ist es einfach, ich habe zum Beispiel eine andere Aufnahme, wie der Barracuda so ein Füsilierpakt auch einmal halb durchgebissen hat, dann hängt der Füsilier genauso wie der Barracuda da und dann kommt irgendwann der Barracuda und nimmt den weg. So ist das mal. Manchmal bist du auf der Gewinner-, mal auf der Verliererseite in der Natur. Es ist schwierig zu sagen, aber Tatsache ist, das bewegt die Menschen unheimlich, da steigern die sich rein und dann kommen so Kommentare, hat keiner diesen Fisch gerettet? Ich meine, der war eh nicht mehr zu retten, das war, klar ist das natürlich auch kein schöner Tod, aber wenn ich gucke, wie viel Sachen von uns Menschen ausgehen, ne? wenn man sieht, wie viel Haie jeden Tag gefinnt werden, da schneiden wir Menschen den Haien die Flosse ab und schmeißen sie lebend wieder ins Wasser und dann kauern die da rum. Und dann ist noch nicht mal einer da, der sagt, hey, komm her, ich mache jetzt wenigstens noch einen Strich da drunter oder beende das Leiden. Ja. Ne?
Aber gut, man kann natürlich immer sagen, dass irgendwo was Schrecklicheres passiert. Ist das das, was dir in so einem Moment durch den Kopf geht?
Es ist eigentlich schwer zu beschreiben. Ich habe da selber noch nie richtig drüber nachgedacht, jetzt wo du so fragst. Das hat mich, glaube ich, gar nicht so sehr beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, das ist richtig, das ist halt Natur. Oder ich habe nicht das Gefühl, dass es falsch ist. Ich glaube, es gehört halt dazu, das ist nicht schön, aber das gehört einfach dazu. So funktioniert die Natur. Ich meine, wir haben gerade über Sardinen ran geredet, da passiert das tausendfach. Und alle finden es geil. Hey, cool, da hat keiner gesagt, dieser böse Delfin oder der böse Hai oder irgendwas. Na, da sagt keiner, hey, rettet. Oder auch eine Aufnahme, wie eine Sardine so ein bisschen angekratzt so Dings ist und dann wieder irgendwie da in diesen Baitboy zurückschwimmt und dann
ja,
kommt der Hai.
Ich hab die Szene noch vor Augen, ja.
Und dann der Hai auch. Da steht nicht ein so ein Kommentar drunter. Und das ist halt auch ein bisschen, wenn ich dafür eine Antwort hätte, was uns Menschen da bewegt, da hätte man einen extrem geilen Ansatzpunkt, auch was weiterzugeben, was Gutes weiterzugeben oder auch, was ist wirklich wichtig und was gehört dazu. Was nicht dazu gehört, ist, dass wir maßlos Raubbau betreiben, würde ich sagen.
Ja, als Naturfilmer versucht man ja immer, die berühmt-berüchtigte Fly on the Wall zu sein, die Fliege an der Wand, also eine beobachtende Instanz, die so am Rande ist, dass sie überhaupt nicht in das Geschehen eingreift. Gelingt dir das immer oder ist es nicht ganz oft auch so, dass die Protagonisten deines Filmens irgendwie dann so interessiert an dir sind, so wie die Sardinen, die sehr auf einmal Schutz bei dir suchen und du irgendwie in diese Szene plötzlich mit reingezogen und doch zu einem Akteur wirst. Wie verhält sich das für dich?
Ich glaube, das ist eine Illusion zu denken, dass man taucht ohne irgendwelche Einflüsse. Ich glaube, wenn ich da tauchen gehe, dann habe ich einen Einfluss. Dann habe ich oder nehme ich einen Einfluss. Ich glaube, alles, egal was wir machen, alles hat Konsequenzen. Uns ist das gar nicht bewusst. Ja? Egal, wo ich mich oder was ich in meinem Leben tue, hat irgendwo Konsequenzen. Ob ich was esse, ist egal was, ob ich Gemüse oder irgendwas, irgendwo muss was aufgebaut werden, irgendwo muss was für wird weggenommen. Und so genauso ist das dann auch beim Tauchen. Ne? Wenn ich da bin, mache ich Einflüsse. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, die Aufnahmen mit den Walen oder mit den Mantas bei Nacht, das ist ja auch nichts anderes. Am Ende kommt da ein Schiff hin, hält einen Scheinwerfer ins Licht, locken das Plankton an und die locken wieder die Walei oder die Mantas an. Und das ist ja auch ein Einfluss, ob das jetzt der Natur wehtut oder nicht. Will ich jetzt oder...
Also es wird wahrscheinlich keinen positiven Einfluss haben.
Es hat keinen positiven Einfluss.
Möglicherweise einen negativen.
Wahrscheinlich hat es auch einen negativen. Die Frage ist nur, was ist da so? Ob es sich jetzt lohnt, darüber zu diskutieren und andere Sachen aus dem Auge zu verlieren. Ich glaube, man muss gucken, was sind wirklich die wichtigen Dinge und da sind wir wieder bei dem Barracuda, das beschäftigt Leute, das bewegt einen, das ist in dem Augenblick irgendwie so schrecklich, weil das so präsent ist. Aber dieses andere, was alles nicht gezeigt wird, was viel, viel schlimmer ist, vielleicht hat es auch damit was zu tun, weil es halt so viel passiert dann auch. Ne, weil halt so viele Fischflotten durch die Meere ziehen und
da hat man das Gefühl, dieser kleine Beitrag macht dann auch keinen Unterschied mehr, weil der eigentliche Schaden ja viel, viel größer ist.
Nein, ich finde, wichtig ist, was momentan total sich jeder auf die Fahne schreibt, ist Nachhaltigkeit. Mhm. Was ist denn Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit gibt's doch gar nicht. Es ist, was eigentlich damit gemeint ist, wir machen nicht ganz so viel Schaden.
Ja. So würde also ich das interpretieren. Also Nachhaltigkeit ist eigentlich so definiert, auf Englisch gibt es da das schöne Wort Sustainability, the ability to sustain, also die Fähigkeit, etwas zu erhalten. Dinge sind dann nachhaltig, wenn deren Gesundheit, deren Bestände nicht reduziert werden, sondern in dem gesunden Gleichgewicht erhalten werden können.
Ja, genau, aber wie oft wird denn dieser Begriff ja auch missbraucht, ne? Wenn ich das egal in Bezug auf ein Auto nehme, dann ist das doch egal, ob das ein Elektroauto ist oder ein Dingsauto, dann ist das eine vielleicht nicht ganz so schädlich.
Ja.
Aber was ich damit sagen will, ist ja eigentlich, lass uns doch bewusst sein, jetzt greife ich ein und das ist wirklich schädlich und wenn ich das Bewusstsein dafür habe, dann bin ich auch bereit, was zu ändern. Ich sage immer, wenn ich in den Supermarkt gehe auch und ich nehme die Plastiktüte nicht mit, dann ist das löst das nicht unser Müllproblem. Aber es liegt eine Mülltüte oben weniger drauf. Und wenn sich das multipliziert, haben wir eine Menge Mülltüten weniger. Und wenn ich erstmal das Bewusstsein habe, so ist es halt mit allem oder mit der Zigarette aus dem Fenster werfen oder so. Das ist halt mit allen so. Man muss einen Anfang machen und wenn jeder erstmal weiß, hey, das ist schon mal nicht richtig, dann löst das nichts, aber es ist wenigstens ein Schritt, gerade in der heutigen Zeit. Wo findet man denn überhaupt mal einen Zugang zu irgendjemandem?
Und das würde dann jetzt bedeuten, ich versuche gerade noch wieder die Verknüpfung zu finden zu dem Anfang der Frage, nämlich wir kamen ja von The Fly on the Wall.
Ja, ja.
Welchen Einfluss hat man? Müsste man dann ja eigentlich sagen, lass das Licht aus, keine Mantas anlocken.
Ja, also natürlich ist das ist schon schwierig, aber vielleicht... woher ist denn dieses Phänomen entstanden, muss man ja auch wieder sagen, wenn man da auf dieses Licht geht. Das ist ja deshalb entstanden, weil irgendwelche Fischer, lokale Fischer, fangen so den Baitfisch. Dann kommen die Walhaie und fressen denen ihr Baitfisch weg. Und dann passiert es häufig, das sieht man dann auch, hauen die mit so einer Machete, hauen die denen eine Kerbe ins Maul. Und du siehst die nachher auch richtig diese vernarbt oder wo wirklich diese Kerbe fehlt. Ja, es ist schwierig. Ist das eine besser, schlechter oder sollen wir beides lassen? Oder natürlich wäre es gut. Am besten wäre es gut, wenn
Am besten wäre es gut, wenn wir
gar nicht da wären, glaube ich.
Genau.
Eigentlich ist das ist schon so ein bisschen dieses Problem. Und was wir machen können, ist halt, wo ich appelliere, gesunder Menschenverstand. Und da muss das halt ein bisschen jeder für sich entscheiden. Ne? Genauso, ob ich Haie anfütte oder nicht. Viele sagen, hey, das bringt das näher oder nicht. Das ist aber eine Entscheidung, die auch mal ein bisschen jeder für sich selber treffen muss. Und soll auch und sich eine Position machen. Und dann, wenn ich es halt nicht gut finde, dann muss ich es halt lassen. Und wenn ich es gut finde oder bis zum gewissen Maß oder dann kann man das ja vielleicht auch machen. Es ist immer, wenn wir übertreiben. Wenn wir mit allen übertreiben, das ist ja auch mit diesen Walei-Schwimmen, wo man dann auf einmal tausend oder hunderte von Menschen auf einmal damit sieht, wo jeder sagt, boah, sind die eigentlich bescheuert? Aber ich glaube, in dem Augenblick, wo man dabei ist, selber denkst du da auch wieder anders. Dann denkst du, hey, jetzt habe ich vielleicht auch Glück.
Ja, lass uns, wir sind ja eigentlich schon in der nächsten Kategorie angekommen.
Am Abgrund der Meere.
Du siehst jetzt ja manche Orte auch ziemlich regelmäßig. Französisch-Polynesien, hast gesagt, fast 30 Jahre. Und du siehst, wie schnell sich diese Orte verändern.
Ja. Also Französisch-Polynesien ist einer der Orte, der sich auch verändert hat. Vielleicht nicht ganz so viel, aber es gibt schon auch andere, wo man sagt, boah, das ist ganz anders. Wenn ich an die Malediven noch vor 1998 war, glaube ich, die erste große Korallenbleiche. Wenn ich das da sehe, das war überall traumhaft. Da hatte jede Insel hatte einen Ausriff. Du brauchst eigentlich gar nicht rausfahren, weil du das Tauchen vor der Tür hattest. Und diese Riffe gibt es fast nirgendwo mehr da. Und ganz extrem fand ich es jetzt. Ich war vor anderthalb Jahren in Raja Ampat und ich war jetzt im November 25 in Raja Ampat, dass da Plätze waren, die vor anderthalb Jahren noch mega waren, also jede Menge, die waren nicht komplett tot, aber es waren eine Menge Korallen halt weniger. Das ist dann die Seite, die halt durch die Erwärmung kommen. Da gibt's natürlich auch die Seiten mit der Überfischung, wo du auch gesehen hast, wo vor Jahren, wenn man jetzt Kokos, Galapagos oder gerade Galapagos, wo alle sagen, hey, das ist doch auch geschützt, das ist ein Naturschutzgebiet. Das Problem ist die Überwachung und wenn man sich einmal damit beschäftigt und sich mal die Satellitenbilder mit den ganzen Fangflotten rund um Galapagos, um diese geschützte Zone anguckt, das ist ja pervers.
Mhm.
Ja, und dann ist ja immer so, dann die sind ja auch nicht blöd, die, ne? Wenn die Probleme mit ihren Motoren oder irgendwas haben, dürfen die in diese Region reinfahren. Ja, und beim Rausfahren knallen die dann halt ihre Longline da raus. Aber ich will das jetzt nicht festmachen an den Fischern und schon gar nicht immer an den Fischern vor Ort. Am Ende ist es jeder, der irgendwo was konsumiert, hat auch vielleicht die Verantwortung, dann was zu ändern oder kann auch was zu ändern, indem er weniger konsumiert, egal in welcher Form.
Hast du aufgehört, Fisch zu essen?
Also ich mag einmal gar nicht gerne Fisch. Ich bin kein Vegetarier. Aber wenn ich zum Beispiel in Französisch-Polynesien bin und da ist Fisch einfach das Nachhaltigste. Wenn ich da Gemüse esse, das wird importiert, das ist alles, dann ist das so, dann esse ich das auch. Ich bin zum Beispiel jemand, der dann auch nicht irgendwelche Kreuze macht, das will ich nicht, ich nehme das, was immer da kommt. Für mein eigenes Leben zu Hause sage ich mir immer, wenn ich auf irgendwas Hunger habe und bei einem ist Fleisch dabei und bei dem anderen ist kein Fleisch dabei, dann wähle ich immer für mich das ohne Fleisch. Weil, ist ja auch einmal cool, ich muss mich gar nicht entscheiden. manche tun sich auch schwer mit Entscheidungen, bin ich auch so, aber dann weiß ich halt, dann nehme ich das andere halt. Und wenn jeder ein bisschen so denken würde, ne, und dann wäre ja auch schon allen immer ein bisschen weiter geholfen. Weil diesen großen Coup, dass wir auf einmal die Welt ändern können, ich glaube, das wird halt nicht passieren oder das passiert auch nicht. Aber wenn ich langsam Leute irgendwo mitnehme und irgendwo mit einbinde, dann kann ich auch irgendwann mal was bewegen.
Eine Kritik, die es häufig von außen gibt, grundsätzlich zu Videos, Social Media und Co., ist, dass vor allem die schönen Seiten gezeigt werden. Wenn man sich eure Videos anschaut, dann ist es ein Feuerwerk. Und man denkt so, boah, es ist ja der absolute Hammer. Und natürlich werden dann die schönsten Stellen von den Riffen, die tollsten Tierbegegnungen und Co. Du sagst, du bist 4,5 Wochen unterwegs, am Ende kommen 5 Minuten Video bei raus, die so richtig scheppern. Und das dadurch auch plus Color Grading, plus so, also das sieht ja krasser aus als in echt. Und da ist schon eine große Kritik auch da, dass irgendwie was suggeriert und eine Erwartungshaltung geschaffen wird, die ungesund ist.
Stimmt. Aber ich sag jetzt auch mal, was mir wichtiger ist, ist es halt auch zu zeigen, ich glaube, die Menschen werden auch zugebombt mit schlechten Nachrichten, mit negativen Sachen. Einmal sehen sich die Leute danach, was das nicht entschuldigt, aber was ich viel wichtiger finde, ist, wenn ich was Schönes habe und kann mit dir darüber diskutieren, oder man findet dann viel, viel schneller eine Ebene, darüber zu diskutieren. Wenn ich da irgendwas Schlechtes zeige und sage, hey, das ist genau deshalb, weil du jeden Tag Fisch isst oder macht irgendwas, was machst du? Du machst zu und ich finde null Zugang. Und wenn man was Schönes hat und sagt, hey, komm her und dann mal drauf hinweist, auch mal sagt, hey, denk mal drüber nach, ob man vielleicht auch mal kein Fisch isst und schon gar nicht irgendwelche Zuchtfisch und hat dann den Weg. Und das ist halt das Schwierige heute in der Gesellschaft, diesen Zugang zu irgendwen zu finden, weil jeder geht sofort in Abwehrhaltung und jeder sagt, wir in Deutschland sollen wir hier schon wieder die Welt retten. Ich meine, wir haben in Deutschland noch nie die Welt gerettet, ganz im Gegenteil. Wir haben mit der dicksten Scheibe vom Kuchen haben wir uns abgeschnitten und meinen, oh. Und wenn man dann einen Weg findet zu zeigen, hey, pass mal auf, wenn du was machst, das und das machst und hast noch nicht mal Verzicht dadurch, das ist doch schon mal wieder der erste Schritt. Und wenn man dann Spaß dran findet, dann geht man vielleicht auch einen Schritt weiter und sagt dann, komm.
Also es geht darum, erstmal diese Begeisterung zu wecken, um überhaupt diese Gesprächsgrundlage zu schaffen.
Genau.
Dieser gemeinsame Nenner ist dann die Begeisterung für etwas. Finde ich gut, bestehe ich auch total dahinter.
Ja, ich merke das jeden Tag. Man diskutiert über irgendwas und man kriegt sich so... Ja, das ist halt dann so schwierig. Und wenn man was Gemeinsames hat, dann sind die Leute auch bereit dafür. Wenn die Leute wirklich was sagen, hey, das lohnt sich. Und man das Gefühl gibt, hey, pass auf, es lohnt sich. Sieh mal die Seite, was du gewinnst. Nicht immer, was man vielleicht abgeben muss oder vielleicht verliert, sondern guck doch einfach mal, was wir gewinnen. Und der Gewinn ist ja eigentlich viel, viel größer, was war an dem, was
der
man...
Der Einsatz lohnt sich.
Ja. Der Einsatz lohnt sich, das ist perfekt.
Ja, ja. Lass uns nochmal einen anderen Punkt ansprechen, wenn wir hier gerade am Abgrund der Meere sind. Und zwar das Reisen. Du bist seit so langer Zeit unterwegs, erlebst unfassbare Orte, die ja potenziell sogar eher sich verschlechtern durch Korallenbleiche, durch Überfischung und so weiter und so fort. Und erlebst Dinge auf einer regulären Basis, die für viele andere so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte wären. Mhm. Ist das für dich überhaupt noch so mitreißend und besonders, das Leben, was du führst? Und kannst du diese Momente überhaupt noch genießen? Oder ist da für dich auch schon mal irgendwie so ein Ausgebranntsein eingetreten, dass du gemerkt hast, ich mache das gerade nur noch als Job und ich habe gar keinen Bock mehr?
Nein. Ich war an diesem Punkt auch und dann kam Corona und ich weiß noch, meine erste Reise so nach Corona oder in Corona, man war ja da am Tiefpunkt und gerade das, was wir machen, sah ja so aus, als wenn man das nie wieder machen kann und. Und davor war ich so an dem Punkt und so ein bisschen genau das, was du beschrieben hast. Hey, jetzt dann schon wieder und ich weiß noch genau das Gefühl, als ich das erste Mal wieder reisen kann. Da war ich in Polynesien. Ich mir morgens einen Kaffee geholt habe, die Sonne ist aufgegangen und gesagt habe, Mann, wie glücklich oder wie privilegiert, wie toll das ist, doch jetzt hier zu sitzen. Und seitdem weiß ich das ganz anders zu schätzen.
Also das heißt, vor Corona war das aber schon so, dass du gesagt hast, ich kann eigentlich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr drauf.
Es war mal so an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, man hat die Schraube überdreht so ein bisschen, wo man wirklich sagte, hey, wenn ich da jetzt nicht hin möchte, und man ist dann wirklich, wie du schon sagst, man ist auf einmal an Orten der Welt, wo Leute ihr ganzes Leben für sparen, für drauf hinträumen, irgendwie da einmal hinzukommen, und du kommst da hin und dann irgendwas. das habe ich komplett registriert oder so auch und auch natürlich in der Zeit, wo man es nicht machen konnte, ganz anders oder verarbeitet oder drüber nachgedacht. Und auf jeden Fall ist es so heute für mich so, egal was, ich bin einfach nur dankbar, riesig dankbar dafür, das machen zu dürfen. Und ich jedes Mal, natürlich ist man auch mal, steht man morgens mal auf und oder beim Sardin ran, du sitzt da auf dem Boot und es ist 4 Grad draußen, kalt und Dings und da hat man keinen Bock. Hm. Ja? Aber das gehört dazu, aber das ist doch auch das Leben. Das Leben ist nicht nur happy oder nur Dings, sondern das bewegt sich halt dazwischen. Aber einfach diese Ausschläge richtig einzuordnen, das ist doch das, was dann das ausmacht.
Und könntest du denn zurück in ein normales Leben, wo diese Ausschläge auf einmal nicht mehr so krass sind, sondern irgendwie sich so ganz leicht in der Mitte befinden?
Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht, oder ich komme ja jetzt auch im Alter, wo man irgendwann drüber nachdenkt. Und ich für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn es da wirklich so ist, aber für mich so im Reinen bin und sage, hey, wenn das irgendwann nicht mehr geht, dann bin ich dankbar dafür, was ich erleben durfte. Und ich werde mein Leben oder das, was ich dann vielleicht noch habe, egal in welcher Form, eingeschränkt oder irgendwas, so genießen oder so dankbar noch für sein, dass ich das oder das noch kann, aber dafür meine Erinnerung habe. Ich glaube auch, irgendwo habe ich mal gelesen, man kann alles klauen, außer die Erinnerung. Ne? Und so versuche ich das für mich, ich meine, jeder sucht ja auch seinen Weg, so ein bisschen, wie bist du mit dir selber im Reinen und so. Und das ist halt so auch so ein Punkt. Und einfach auch diese, uns geht's doch allen so gut, ne? Das ist doch ein Geschenk. Das ist doch alles für egal wie oder was. Und ich muss mich doch nicht immer mit jemandem da oder da vergleichen, sondern schau doch selber, was du hast. Und dann guck doch, wenn du das und das erreichen möchtest, was bist du denn auch dafür bereit einzusetzen, ne? Wenn mich Leute fragen, oh, das Leben, was du führst, das will ich auch. Dann sage ich, hey, an welchem Punkt von meinem Leben möchtest du denn einsteigen?
Ne? Oh, das ist spannend.
Ja, aber das ist ja dann die Frage. Ne?
Was war denn dein Preis, um jetzt dieses Leben zu führen?
Ich war ja früher Dachdecker. Ich war ja auch 21 Jahre selbstständiger Dachdecker. Eine Firma, ich hatte es mit einem Kollegen zusammen. Wir hatten 20 Mitarbeiter. Dadurch konnte ich mir das Reisen am Anfang halt erlauben und konnte mir auch Kameras kaufen. Wir hatten einen guten, sehr guten geführten Betrieb und es hat auch alles Spaß gemacht zu der Zeit. Irgendwann kann ich halt an diesem Punkt. Und auch da sagt man, hey, wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt machst du das eine oder du gehst jetzt nur noch filmen? Das war eigentlich gar nicht so. Für mich war klar, ich schließe das andere ab. Wir hatten aber auch Glück, dass wir im Betrieb einen Meister hatten, dass wir das übergeben konnten. Und dann war das mehr oder weniger abgeschlossen. Hat auch eine Zeit lang gedauert, bis man damit das im Kopf klar gemacht hat. Und dann hatte man natürlich Zeit. Und dann bin ich nicht aufwach geworden und jetzt will ich nur noch Filme drehen oder ich will nur noch reisen oder irgendwas. Und das hat die meiste Zeit hat es ja einen getrieben, irgendwohin. Man war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Ja. Ich habe hier zum Beispiel mit Florian Fischer auch, als ich ihn getroffen habe und auch vor kurzem oder noch nicht so lange, haben wir uns auch drüber unterhalten. Hey, wieso sind manche Sachen so und irgendwas, weil man vielleicht auch Glück hatte zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, aber nicht nur, dass man da war, man hat es auch erkannt und hat es dann geleitet. Na, dann ist man auch, ich sag mal, als mit Flo, man hätte ja auch sagen können, als ich ihn getroffen habe das erste Mal, pass mal auf, dieses Konkurrenzdenken oder irgendwie so, na, wer ist jetzt der Bessere oder sondern da ging es gleich von Anfang an drum, hey, wie kann man vielleicht voneinander profitieren oder wie macht man irgendwie was? Und das war einfach auch toll und da muss man.
Aber Peter, das klingt doch alles total gut. Da würde ich sagen, da steige ich doch direkt da ein, wo du viel Geld als Dachdecker verdient hast, dann verkaufe ich mir den Betrieb, dann fange ich an, ein bisschen rumzureisen und zu filmen. Das klang eben so, als ob es auch einen richtig hohen Preis gibt, den du bezahlt hast.
Ja, nun, fangen wir mal an. Mein Vater ist gestorben, da war ich 8. Meine Mutter, wir hatten mal 5 Kinder, die hat uns alle großgezogen. Und die hat uns alle extrem was mitgegeben, wo heute alle noch super dankbar sind.
Und zwar?
Wo ich am meisten dankbar ist dieses Neid. Bei uns gab es nie Neid. Na, uns ging's nie gut. Na, wir hatten damals neu gebaut. Meine Mama hat irgendwie geschafft, dieses Haus zu halten mit uns. Und dann war es natürlich nicht so wie bei anderen Leuten oder irgendwas. Aber wir hatten uns. Und deshalb war ich auch nicht neidisch, weil irgendein Freund von mir das oder das zum Weihnachten bekommen hat. Und das hat mir noch auch geholfen. Das hilft mir heute auch. Ich freue mich heute, wenn wir zusammen was machen, da freue ich mich über jede tolle Aufnahme, egal von wem die ist zum Beispiel. Und dass er überhaupt da ist. Und nicht, warum habe ich die jetzt nicht oder warum machen wir das nicht. Und dann habe ich halt mit einfach den Mut gehabt zu sagen, hey, komm her. Dann habe ich die Lehre gemacht, weil auch kein Geld war, irgendwo anders noch weiter Großschule zu machen oder irgendwie sowas. Das war halt auch nicht da. Da stellte sich nicht die Frage. Dann habe ich halt Dachdecker gemacht. Und wer es mal gemacht hat, auch im Winter bei jedem Wetter da irgendwo draußen zu sein. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt. Dann habe ich halt meinen Kollegen dann auch getroffen. Dann haben wir zusammen die Meisterschule gemacht. War auch Abendschule. Wenn Leute andere feiern gegangen sind, hast du halt da irgendwie Abendschule gekloppt, 1,5 Jahre. Das ist, wo ich denke, so im Nachhinein, das war die bekloppteste Zeit meines Lebens. Also, was die mir gekostet hat schon. Und alle Leute, die dann gesagt haben, was machen diese Bengels? Ich meine, wir waren 23 Jahre, warum machen die sich denn selbstständig? Das waren genau diese ganzen, die damals gesagt haben, das schaffen die eh nie, das schaffen die nie. Und als man dann gekauft hat, haben die alle gesagt, sind die bescheuert? Ein so ein Betrieb zu verkaufen, sind die denn blöd? Das ist ja, was weiß ich. Die haben das immer nie verstanden, aber mir war das auch immer egal. Ich wusste, ich möchte den und den Weg gehen. Ich weiß auch nicht, ob der richtig ist, aber ich möchte das probieren. Und wenn ich am Ende weiß, dass es dann nicht der richtige war, ist es ja auch okay, ist ja auch eine Erkenntnis. Das ist ja einem nicht zugefallen. Das hört sich jetzt alles an, immer schön, wenn man das erzählt. Auch wenn man sagt, hey, du übergibst so einen Betrieb, ne? Ich sag mal, der Hauptgrund, warum man das nicht mehr machen wollte, oder für mich war es einfach so, ich bin da auch mit dem Druck nicht klargekommen, für so viele Leute verantwortlich zu sein.
Mhm.
Wir hatten auch einen Arbeitsunfall dazwischendurch, der zum Glück nicht, also schon schlimmer, aber zum Glück nicht tödlich geendet ist. Das macht mit einem was. Und dann denkst du, hey, wo möchtest du wirklich hin? Und auch mit dieser Sache dann mal abzuschließen, das hat bei mir auch 2 Jahre gedauert. In der Zeit, auf jeden Fall in dem ersten Jahr, auch gar keine richtig große Lust hatte zu reisen oder einfach nicht so dieses, eigentlich schon das wollte, aber da fehlte noch so ein bisschen der Funke. Und als es dann losging und ich damit abgeschlossen habe, habe ich gesagt, dann möchte ich das. Und dann habe ich halt einfach auch erstmal das versucht, wo ich meinte, gut bin. Das habe ich ja auch nicht gelernt. Ich habe ja auch keinen Film gelernt. Ne? Ich habe mich immer fürs Film interessiert und immer, wo ich irgendwo was aufschnappen konnte oder meine Kamera kriegen konnte, auch als Kind schon, da hat irgendeiner, da sahen die Kameras natürlich auch noch anders aus. Da habe ich danach gelächzt und dann war ich halt auch über jeden froh, mit dem ich mich austauschen konnte.
Mhm.
Ja, und deshalb, so das Behind the Mask ist für mich, ich sage immer, eine Familie, weil es auf sich für mich so anfühlt, weil es, egal welches Problem man hat, es mit Leuten besprechen kann, also wenn es ums Film geht.
Ja.
Natürlich auch über andere, weil man ja befreundet ist, aber na, ja. So, und nicht so, was kann ich dir jetzt nicht genau so sagen oder da will ich dir mal nicht mein ganzes gutes Wissen geben oder irgendwie sowas, ne? Sondern man teilt das miteinander.
Mhm. Du hast gesagt, Behind the Mask ist für dich so eine Familie und ist ja schon sinnbildlich, dass das viele Menschen sind, die so einen ähnlichen Lifestyle haben. Lässt sich dieser Lifestyle denn mit Familie und Freunden, vielleicht mit Partnerschaft und eigener Familie verbinden oder ist das auch ein Preis, den du zahlen musst, um dieses Leben zu führen?
Natürlich ist man eingeschränkt. Also ich hatte zum Beispiel, ich komme aus einem Dorf, 1400 Einwohner. Wir hatten dieses Jahr 1075 Jahre Jubiläum und da war richtig... Die haben richtig was auf die Beine gestellt und ich habe hier nur in der Südsee gesessen. Und in dem Augenblick hatte ich schon Heimweh, ne? Weil dann werden ja Bilder geteilt und das war so, da wäre ich schon gerne dann auch zu Hause gewesen. Am Ende hat alles seine Konsequenzen und hat alles seinen Preis. Ne? Aber dafür hatte ich dann 2 Tage später halt mit Buckelwale. Man muss das dann einordnen. Aber ich glaube, dieses Gefühl, auch Heimweh zu haben, ist ja auch legitim.
Total.
Ne? Ja. Ich merke auch, wenn ich so eine Reise habe, dann fängt das irgendwann, ist das so, dass ich an den Punkt komme oder wenn ich nach Hause fliege, dann freue ich mich oft nach Hause. Und das Witzige ist natürlich, dann kommen die Leute an und fragen, wie war es im Urlaub? Ne? Und ich sag toll. Und dann redest du über Nachbarn, über Fußball oder irgendwas. Und das ist jetzt überhaupt gar nicht böse, ganz im Gegenteil. Ja. Das ist so cool. Ne, du musst nicht irgendwie dich da irgendwo wieder was erzählen, sondern das ist für mich auch extrem wichtig, mich zu resetten.
Ja.
Ja. Und einfach wieder runterzukommen, und ich genieße das total.
Sehr schön. Eine Frage noch, bevor wir in die letzte Kategorie gehen. Du hast am Anfang erzählt, dass du ganz viel von deiner Mutter gelernt hast. Mhm. Jetzt bist du unterwegs an den verschiedensten Orten, lernst verschiedenste Kulturen kennen. Was hast du durch das Reisen, was hast du vom Meer, was hast du von den Menschen, die du dort getroffen hast, gelernt, was vielleicht den Menschen, die hier so leben und den Tellerrand, sage ich mal, nicht zu sehr überschreiten, verborgen geblieben ist oder dir verborgen geblieben wäre?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass eine gewisse Dankbarkeit, dass je weniger manche Leute haben, viel dankbarer dafür sind, dass sie einfach auf dieser Welt sein dürfen, auch wenn sie weniger haben, und einfach mit diesem Wenigen viel mehr Glück oder viel glücklicher sind. Und dass es da an den Orten, wo man zusammenarbeitet, wo man, egal in welcher Form, ob da jetzt einer eine Tauchbasis oder vielleicht ein Hotel, ein Ressort oder irgendwas macht, wo gesund zusammengearbeitet ist, wo alle von profitieren, dass es da extrem gut funktioniert, und überall, wo irgendwo man hingeht und versucht, die Leute auszubeuten, oder da sagt natürlich dann auch keiner, aber wo es dann halt am Ende so ist und wo die Einheimischen oder wo die einheimische Bevölkerung nichts von hat, gibt's auch immer Ärger.
Okay. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Wal oder Hai?
Walhai.
Ich hab's schon kommen sehen. Ich hätte lieber andersrum fragen sollen. Hai oder Wal?
Ich glaube, Hai.
Wäre dir Walhai lieber als ein Hai?
Nee, Hai.
Korallenriff oder Blauwasser?
Korallenriff.
Taucher oder Filmemacher?
Filmemacher.
Thunfisch oder Marlin?
Marlin.
Alter, Peter, ist ein Video von dir, von einem Thunfisch, ich glaube, das war das Krasseste für mich in der ganzen Timeline. Es gibt so eins, wo am Riff, wo der auf dich zuschaut, und das sieht aus wie bei Star Wars, so ein Spaceship oder sowas, wo man einfach, also diese Präsenz, die mir selbst durchs Handy entgegenkam, das war krass.
Ja, aber da sieht man auch wieder, das ist auch eine ganz typische wie wichtig es ist, die Umgebung, in der man sich befindet, zu beobachten. Und ich habe diesen Thunfisch eine ganze Zeit beobachtet, ohne was zu machen. Ich hätte ja auch gleich drauf zuschwimmen können, aber ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet. Und der hatte immer genau den gleichen Circle. Und dann habe ich mich genau so möglichst langsam an diesen Punkt hingeschlichen, und dann, ja, die gehört auch zu einer meiner Lieblingsaufnahmen, ja.
Ein Tier, das ich super gerne noch filmen würde, ist?
Was da so kommen möge.
Das hat sie nichts, keine Bucketlist,
also, die offen ist. Also ich bin so dankbar, dass ich eigentlich so extrem viele Sachen, na klar, wenn ich jetzt so Nahtwahl hätte, das wäre schon cool. Ja, oder man macht ja Pläne, und für mich gibt es keinen Plan, wo ich sage, das mache ich jetzt nur, um das Tier da zu sehen. Wenn jetzt irgendwas kommt, und dann bin ich natürlich super dankbar, was wir jetzt eben erzählt haben mit dem Wal, aber jetzt, dass ich sage, boah, ich muss jetzt das noch, wahrscheinlich, ich versuche lieber immer, wenn ich Aufnahmen habe, wie kriege ich die nochmal anders oder cooler hin, oder da habe ich halt meist eher die Ideen, und dann würde ich ja sagen, das will ich dann halt so, und die Situation.
Und gibt's da noch so einen Shot auf deiner Shotlist, der offen ist?
Tausende. Das ist, warum ich es auch liebe, die Natur, weil du kannst dir tausend Gedanken vorher machen, wie du irgendwas haben möchtest. Aber wenn es dann soweit ist, die Natur spielt eh nicht mit. Und für mich der größte Reiz liegt auch da drin, das Beste, was mir die Natur in diesem Augenblick anbietet, wie kriege ich das, kann ich das Beste in diesem Augenblick rausholen? Das ist für mich meine Challenge immer.
Und jetzt andersrum gedacht, einen Shot, den ich so richtig vermasselt habe.
Also das ein Unterwasserfilmer zu fragen, das ist ja
unhöflich.
Nein, das ist ja Tagesgeschäft.
Ach so. Aber gibt es, also hast du jetzt nicht so eine Situation, ja, die dir doch nach...
Also eine, die mir immer ganz gut ein... Weil die ist so eingeprägt, da kommt so ein Walhai, ein Riesenwalhai, der war einer der größten, die ich gesehen habe, in Galapagos. Und du siehst eine schon kommen, dann endet die Aufnahme und dann siehst du irgendwann, die habe ich wieder angemacht, weil das ist so dieser typische Filmemacherfehler. Du denkst, du hast die Kamera aus, drückst auf den An-Knopf, man guckt immer nicht immer, man muss sich ja orientieren und so. Man guckt ja nicht immer, hat ja nicht mal den roten Punkt im Auge. Und dann machst du es wieder an und aus, du bist einfach in diesem falschen Rhythmus. Und
also du hast gewartet, bis die Szene losgehen soll, hast genau, die Kamera ausgeschaltet und als sie dann vorbei war, hast du wieder angemacht.
Ja, und die ist halt natürlich deshalb auch so in Erinnerung geblieben, weil nach dem Tauchgang, ey, wie geil war das wieder, weißt du, man feiert sich dann auch selber, ey, und dann guckst du und da stehen natürlich alle drüber rum und wollen, zeig mal die Aufnahme und dann kommt das dabei rum, das ist dann schon, das ist mega.
Okay, sehr schön. Mein größter Erfolg ist, dass...
dass man irgendwas mitgeben kann, egal in welcher Form.
Okay, in 5 Jahren werde ich?
Du hast mich jetzt nicht nach dem Alter gefragt, nein, in 5 Jahren.
Wie alt bist du denn, wenn du schon die Frage anbietest?
Ja, 57.
57, also mit 62?
Also perfekt wäre auch, wenn die Umwelt, wenn die Gesundheit alles so mitspielt, dann werden wir vielleicht hier sitzen und einen Podcast machen.
Sehr schön. Peter, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und in deinem Leben werden in 5 Jahren ja sicherlich sehr viele Geschichten zusammenkommen, über die man dann auch nochmal sprechen kann. Ich drücke dir die Daumen, dass die Gesundheit entsprechend mitspielt. Wünsche uns allen, dass die Meere ebenfalls gesund genug bleiben, dass diese Reisen einfach Grund zur Freude sind und vor allem diese Aufnahmen, die du dann machst für die nächsten 5 Jahre und darüber hinaus. Alles Gute. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Schön. Das war Peter Lüsecke. Was mir an seiner Geschichte besonders gut gefällt, ist die Konsequenz, mit der er durchs Leben geht. Man muss halt auch bereit sein, den Preis für das zu zahlen, was man sich eigentlich so wünscht. Er tut das ziemlich kompromisslos. Das passt so ein bisschen in diese Logik, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich weiß, dass das oft ein bisschen komisch klingt, wenn sehr privilegierte Menschen, wie ich einer bin und wie Peter es wahrscheinlich auch ist, darüber reden. Andererseits zeigt Peters Geschichte, dass auch aus dieser Position wirkliche Hindernisse überwunden werden müssen und man, auf Deutsch gesagt, ganz schön die Arschbacken zusammenkneifen muss, um so großen Träumen wirklich nachzugehen. Peter hat das getan und dementsprechend hatte er heute viel zu erzählen. Und ein Satz, der ist bei mir irgendwie ganz besonders in Erinnerung geblieben. Als wir diskutiert haben über den Einfluss, den wir Menschen haben und er am Ende irgendwie sagte, ja, am besten wäre es wahrscheinlich, wenn wir Menschen einfach nicht da wären. Puh. Wenn man bedenkt, wie viel wir konsumieren und was unser alltägliches Handeln eigentlich für Spuren auf diesem Planeten hinterlässt, dann ist diese Aussage unterm Strich wahrscheinlich richtig. Aber irgendwie widerstrebt es mir dann doch, in eine solche Position zu kommen. Denn wir Menschen, wir können ja auch ganz wunderbare Dinge schaffen. Und dementsprechend wünsche ich mir sehr, dass wir es irgendwie schaffen, an einen Punkt zu kommen, an dem es gut ist, dass wir da sind. An dem wir in einen Einklang gekommen sind. Und einen kleinen Hinweis, wie wir in diese Richtung gehen können, hat Peter ja auch schon gegeben. Indem wir als Konsumenten unser Konsumverhalten immer mal wieder überdenken. Das heißt natürlich nicht, dass wir von heute auf morgen alles anders machen sollten, sondern wir uns vielleicht fragen, Mensch, welcher kleine nächste Schritt, der mir gar nicht so sehr wehtut, dass ich ihn gar nicht durchhalten kann, sondern der eigentlich ganz gut möglich ist. Welchen nächsten kleinen Schritt könnte ich vielleicht ab jetzt machen, um nicht sofort am Ziel anzukommen. Ich glaube, dafür sind wir noch etwas zu weit davon entfernt, aber zumindest in die richtige Richtung voranzugehen. Das ist ein Gedanke, den ich für mich mitnehme. Und wenn dieses Gespräch auch nur bei 1, 2 anderen Leuten dazu führt, dass sie darüber nachdenken, dann bin ich schon froh, dass wir es geführt haben. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf eine weitere Folge, die euch in die Welt des Unterwasserfilms entführt, dann hört doch tatsächlich mal bei Florian Fischer, einem der Gründer von Behind the Mask, mit rein. Das ist Episode Nummer 83 aus dem März 2024. Und Florian nimmt uns mit an ganz besondere Drehorte. Was für mich unvergessen ist, ist seine Begegnung mit Seeleoparden in der Antarktis. Wirklich faszinierend. Das Tolle bei der Folge ist, dass sie als Ocean Talk erschienen ist. Das heißt, ihr könnt die Folge auf YouTube anschauen und dort während des Gespräches die Aufnahmen, über die wir reden, gleich mit ansehen.
Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich inspiriert. Und falls du Lust hast auf weitere Inputs zu den Helden der Meere, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Unter @helden_der_meere findest du den Instagram-Account zu diesem Podcast. Dort einige Bilder und Videos, die immer zu den Folgen passen. Und alle 14 Tage, nämlich an den Montagen, wo keine neue Folge rauskommt, erscheint dort ein Quiz, wo ihr schon mal erraten könnt, wer der nächste Gast ist und alle 14 Tage eben auch schöne Preise gewinnen könnt. Oftmals sind das zum Beispiel handsignierte Bücher von den Gästen der letzten Folgen oder ähnliches. Weitere Infos findest du natürlich auch auf www.helden-der-meere.com, der Homepage von diesem Podcast. Dort sind alle Folgen hinterlegt, die es von Helden der Meere gibt. Ihr könnt in die Videos vom Ocean Talk oder von Live-Veranstaltungen reinschalten, erfahrt, wann die nächsten Live-Veranstaltungen stattfinden und bekommt natürlich eine Übersicht aller Community-Events, die noch anstehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, nicht nur den Helden der Meere zuzuhören, sondern mit ihnen zusammen aufs Wasser zu gehen. Und ich bin auch mit dabei. Außerdem gibt es dort auch einige Infos zum Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, was aus diesem Podcast heraus entstanden ist und ebenfalls 10 Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Also falls du Lust hast, den Helden der Meere nicht nur in diesem Podcast, sondern auch drumherum zu folgen, sind das die besten Optionen, um dies zu tun. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.